Yeah. Erlesene Runde zu späterer Stunde. Lehn dich zurück, genieß jede Sekunde. Ey, komm schon, setz dich, guck, es ist samtlich. Guck, es ist samtlich, guck, es ist samtlich. Keine Hektik, das ist der Stammtisch. Ey, das ist der Stammtisch.
Naja, egal.
Thema längere Witze erzählen.
Thema längere. Generell Witze erzählen, schwieriges Thema. Aber wir reden ja nachher noch über die Kategorie, da kommt das auch nochmal.
Oh yes, nicer ja. Teaser.
Und, du hast einen J-Song auf Playlist gemacht. Ist so. Aber ja, es ist, steigen wir damit quasi ein? Wahrscheinlich ja, schon.
Klar.
Ja, herzlich willkommen zum Rap-Stammtisch und du hast einen J-Song auf die Playlist gemacht, David.
Ja, klar. Man könnte sagen, ich habe nur einen J-Song auf die Playlist gemacht.
Hier sind mehrere gekommen.
Es kamen 7. Weil es kam ja das ganze Tape quasi raus. Immer, insofern, ja.
Und das ganze Tape ist in dem Fall tatsächlich auch 7 neue Tracks oder es sind so 3, die man davor schon gehört hat und das ist dann ein Ende des Albums.
Wenn man die Singles zu aufmerksam verfolgt hat, dann kennt man schon 3 Songs von diesen 7 Tapes.
Also, Songs auf dem Tape. Du sagst, wenn man zu viel meinst, ich habe das sehr genau verfolgt. Hatte
schon 3. Hä, zu Recht.
Yes. Wir hatten sogar ganz kurz drüber geredet, dass so ein Ding mit Karate an die halt kommen sollte. Und
das kam das auch.
Zum Beispiel einer, der da drauf ist.
Ich habe hier drüber gesprochen, wo ich das mal nicht da war.
Ah, stimmt.
Ne? Ja, genau. Ich habe es in dem Fall, also ich höre unseren Podcast ja immer nach. Vor allem, weil ich ein neurotischer Wichser bin, dass ich selbst immer wieder reden hören will.
Aber und das jetzt schon 103 Folgen lang. Sehr
103
gut.
Folgen lang, ja. Herzlichen Glückwunsch von uns an uns.
Ja,
yes. Ich habe es mir natürlich auch angehört, was ihr da fabriziert habt.
Ja, ich hatte nichts anderes erwartet, aber genau, der Hansaplatz, also das gemeinsame Song mit Karate Andi, der kam auf jeden Fall auch. Genau, der Song mit Kimo gab es davor schon, den man kannte. Und beim dritten bin ich mir gerade nicht sicher. Ich glaube, Reinkarnation oder so. Aber ja, kann ich gerade nicht mehr genau benennen. Er hat meine Freude aber ehrlich gesagt überhaupt nicht geschmälert, dass ich schon 3 gute Songs von diesem sehr guten Tape kannte, die dann da quasi nochmal oder dann in ihrer vollen Form vertreten waren. Ja. Es ist ein super Tape geworden. Das heißt, das wäre doch nicht nötig gewesen und ist für mich wirklich die Fortführung einfach vom Jays Album, was wir letztes Jahr in Neuen Leben zusammen mit Dexter bekommen haben. Diesmal alles produziert von Richard Milli, aber er bewahrt sich auf jeden Fall die grobe künstlerische Idee, die Dexter in seinen Beats für Jays mitgebracht hatte, auf jeden Fall bei. Also es ist super Soul-Sample basiert und es gibt die, ich sag mal, die Voice-Samples aus irgendwelchen TV-Sendungen und ähnliches, die so ein bisschen popkulturellen Kontext noch mit reingeben. Also viele der Elemente im Sound, die verwendet wurden, ähneln sich zumindest so, was das Strukturelle angeht. Es ist aber immer noch genauso fresh, habe ich den Eindruck.
Ja, das ist auch wild. Das ist alles so Reality-TV aus den Anfang 2000er Jahren, was da ganz viel so eingespielt wird, oder?
Ja, ich würde sagen, es kommt ungefähr hin.
Ja. Ja. Was im Grunde ja erstmal einen sehr trashigen Vibe so rüberbringen könnte, aber ich finde, er pickt immer wieder die Sachen raus, die dann, so absurd das sich jetzt anhört, neben seinen Lines irgendwie so einen gewissen Tiefgang fast schon haben. Also irgendwie bringt er das in so einen Kontext, dass ich da fast schon...
Bruder,
ja, ey, der Kontext matters.
Ja. Ich bin sowas von raus, Alter. Das ist...
Ja, aber es ist so, und man hat auch so ein bisschen den Eindruck, wenn da so, ich sag mal, trashige Ausschnitte kommen. Es gibt diesen einen, der ist recht prominent irgendwie drauf. Da geht's darum, dass offensichtlich, ich kenne den Originalausschnitt gar nicht, aber es ist offensichtlich irgendein Mann beim Wichsen erwischt wurde von einer Frau. Könnte jetzt die Mutter sein, könnte die Freundin sein, die Frau sein, man weiß es nicht so genau, aber dieser Ausschnitt suggeriert auf jeden Fall so, einfach so, du kannst dir das so ungefähr vorstellen, wie das so RTL-mäßig abgefilmt ist.
Ja.
Und eigentlich so super trashig, super überdreht. Aber wenn Jace sowas auf einen Song packt und dann aber auch nochmal zumindest eine Line hat, die so halbwegs in diesen Kontext referiert, ist das eher so, ja, er ist auch nur ein normaler Mensch, jeder macht das auch so normal und dann hat das wieder so eine andere Deutungsebene bekommen auf diesen.
Ja, aber Fernsehen derzeit so, naja, egal, will ich gar nicht tief einsteigen. Ich denke mir bei Jace irgendwie immer so, ich finde es ja auch unterhaltsam, ich höre es immer gerne und er hat ja auch immer funny Line, wo man auch schmunzeln muss, aber
komplett,
dass ihr dann halt auch immer noch so auf dieser Beat-Ebene irgendwie hängen bleibt und sagt, oh, das ist so Tiefgang und das ist so, dass da kommt nochmal die Idee von Dexter durch, denke ich, Digga, das ist für mich Musik, du hörst die, weil da funny Lines draus sind.
Nee,
das ist für mich eigentlich ein Edgar Wasser 5 Jahre später.
Aber,
oh,
aber
boah, der aber hat auch funny Lines.
Unfassbar
ganz andere. Ja, natürlich,
ja.
Will dich auch ärgern.
Ja, boah, das tut mir jetzt richtig weh.
Oh, das fände ich jetzt spannend. Meinst du, du kannst den Unterschied nochmal klar machen? Oder was dich
ist, an Edgar... Edgar Wasser ist krank, unfunny und komplett nervig. Jace ist cool und chillig und lustig. Das ist der Unterschied ungefähr.
Das war eine professionell eingesetzte Meinung, die auf gar keinen Fall eine persönliche Wertung innehatte.
Das ist objektiv betrachtet, ja.
Objektiv betrachtet. Ja, ja.
Also, sorry, aber jetzt mal auf Ernst. Ich sehe, also wirklich... Nee, ich kann mit der Musik und den Texten von Edgar Wasser null anfangen. Und das zu sagen, das ist 5 Jahre später dasselbe,
ich übertreib's natürlich, aber im Grunde genommen, der Bezugspunkt ist halt einfach, Edgar Wasser war nie irgendwie ein cooler, swaggy Rapper, der irgendwie geile Beats hatte, der insgesamt geile Songs gemacht hat, sondern der hatte immer, also gut, man kann natürlich auch die Meinung haben, die Lines waren nicht witzig, so, aber im Grunde genommen hat es über diese Battle-Humorebene halt funktioniert. Ja. Und das ist für mich im Grunde genommen, was Jace für mich auch stark macht, dass es eben über den Text kommt und halt witzige Lines sind, größtenteils. Da kann man vielleicht jetzt nochmal sagen, okay, es ist vielleicht ein bisschen klüger als vielleicht Edgar Wasser, aber es ist beides, würde ich jetzt sagen, auf keinen Fall billig und unklug. So weit würde ich Edgar Wasser auf jeden Fall auch gegenüber dir verteidigen.
Okay.
Und ich denke mir halt immer so, gerade auch bei Jace, weißt du, ich denke an unsere gute alte Rapper-Mittwoch-Zeit zurück, Torben, wo wir, ich mir denke so, Jace bei Rapper-Mittwoch, der zerlegt den Laden einfach so. Der ist im King-Finale und holt sich die 200 Euro ab. Das ist meine These.
Ich würde sagen,
da gehe ich wiederum mit. Das sehe ich wahrscheinlich auch, ja.
Wir haben heute eine Folge, wo wir das, glaube ich, noch mehrmals sagen könnten. Da also
vielleicht diese. Aber auch in 2 Wochen.
Ja, wir werden sehen. Aber auf jeden Fall, ich muss dir erstmal so weit zustimmen, Leo, dass ich Jace auch näher an Edgar Wasser dran sehe, als jetzt an einem Kalim Street Rapper oder an sogar einem Chiago oder sowas in der Art und Weise.
Also wie sind wir jetzt
aber,
eigentlich da, mach erst fertig.
Genau, sorry, steile Torben. Thesen raus, da sind wir
zum fertig. Steile Thesen, die hier heiße Diskussionen auslösen. Aber ich finde, gerade jetzt, wo Edgar Wasser zusammen mit Fatoni und Yuzu Yu ja auch wieder Sachen veröffentlicht und wir da gar nichts mit zu tun haben. Also ich muss auch sagen, ich habe den Song irgendwie einmal oder anderthalb Mal irgendwie gehört, was da jetzt gerade rauskam. Und das gibt mir bei weitem nicht so viel, wie Jace mir irgendwie gibt, weil es halt doch nochmal dann wieder was komplett anderes ist. Und das liegt zum Teil eben auch an der Sample, an der Beatwahl, aber eben auch nochmal an der Art und Weise, wie Jace das rüberbringt. Das ist nochmal ein anderer Humor. Das ist nochmal, ich will das gar nicht so generationenmäßig sagen.
Ja.
Also es geht nicht nur darum, irgendwie funny Battle One-Liner zu haben, so in einer Art und Weise, sondern es hat schon noch mehr, was da bei Jace auch drumherum steht.
Ich sehe das halt auch so. Ich finde, also schon, das ist irgendwie Humor, der halt irgendwie so up-to-date ist, einfach so, der passt einfach so in die Zeit. Und ich finde halt auch die Art, wie er float und wie er die Zeilen setzt, so, also das ist halt schon, also er hat sich halt, ich finde, das hat Jace, der hat ja auch schon, ich sag mal, Rap gemacht, der irgendwie Humor mitbringt, das, also macht das schon jahrelang irgendwie, aber der Jace, wie er jetzt gerade irgendwie als Jace funktioniert, ich finde, der hat halt wirklich so ein bisschen geschafft, halt sich diesen eigenen Stil so rundum aufzubauen. Da zählen halt so diese Beats ein bisschen dazu, die jetzt auf diesen beiden Projekten sind, aber auch der Flow und dieses Shit-Rappen, was dazu kommt irgendwie und dieses Wandeln. Wir hatten das ja auch beim Dexter-Album, wo wir gesagt haben, wir sehen da irgendwie auch so echt viele spannende, ernste Themen, wo irgendwie so ein paar Gedankenanstöße kommen, neben den lustigsten Sachen über die Stadt. Das geht ja hier so weiter. Und ich finde, was auch noch dazu zählt, und das finde ich wirklich, darf man nicht unterschätzen, wenn man so das Jace-Universum sich gerade so anguckt. Ich weiß nicht, du wahrscheinlich nicht, Torben, weil du hast kein Instagram, aber also die Jace-Freestyles, die mittlerweile jeden Sonntag einmal kommen, die sind vom Entertainment-Faktor so unglaublich hoch. Das ist auch nochmal, das gehört auch irgendwie mit dazu, zu dieser Rap-Persona, die er da geschaffen hat. Und die gehen mittlerweile halt auch viral bis in die Staaten. Und das ist halt zu Recht. Das ist einfach ein eigenes Genre geworden und Jace released einfach jede Woche. Und das ist halt wirklich krass.
Bis in die Staaten.
Ja.
Ist das positiv oder negativ gemeint? Man weiß das ja nicht mehr in diesen
Zeiten. Der große Bruder USA, das ist doch immer noch
toll, wenn man da Anerkennung bekommt. Ein Rapper aus Hamburg lädt am Sonntag immer ein Video hoch, wo er am Anfang in die Kamera Free Game reinschreit und dann halt auf einem Beat, der im Hintergrund abgespielt wird, einfach live ins Handy rappt so und das wird halt in den Staaten geteilt, weil die denken, das hört sich so krass dope an, was er rappt. Ich finde es auf jeden Fall positiv.
Geil.
Mäßig.
Okay, Free Game ist the game im...
Es geht nicht um The Game.
Okay. Also ich möchte für alle Leute, die uns vielleicht heute zum ersten Mal hören sollten.
Niemand,
aber auch für alle anderen,
die uns länger hören. Schön, dass ihr da seid.
Wir reden auch nachher noch über andere Sachen als Jace, weil irgendwie wird es ein harter Einstieg, glaube ich. Ich glaube, wir hatten nicht so viel Vorgespräch, dass wir jemanden hier reinziehen und jetzt
Anmerkung, wir hatten recht viel Vorgespräch, aber es ist ein Witz, den wir nicht recorden wollten und ausspielen.
Ja, so gut ist der. Er war auch nicht perfekt.
Ist ein visueller Witz einfach.
Ja, genau. Naja, aber wir reden auch nur über andere Sachen und ich habe das Gefühl, dass wir irgendwie so diesen lockeren, unseren gewöhnlichen lockeren Einstieg irgendwie so dadurch ein bisschen verpasst haben. Das ist, glaube ich, auch meine Schuld, weil ich eine Frage dazu gestellt habe.
Schon, ja.
Ja, aber trotzdem kann ich das ja nochmal versuchen, ein bisschen aufzulösen und das Thema anzubringen. Ich glaube, wir hatten ja, also für mich, ne, ich versuche ja immer so auch zu überlegen, okay, was war eigentlich so für mich der Hip-Hop-Monat, was waren so meine großen Hip-Hop-Momente, was sind eigentlich die Sachen, über die ich sprechen will. Klar, irgendwie, es sind ein paar Songs rausgekommen, die ich sehr gut finde, und ein paar Projekte, die ich gut finde, werden wir nachher auch mal alles noch besprechen. Aber eigentlich für mich das große Thema waren diesen Monat eigentlich auch Konzerte.
Ja.
Konzerte. Eins eigentlich nur, es war eigentlich nur ein Konzert. So. Und ja, wie war es denn bei euch? Irgendwie ist es jetzt dumm, weil ich denke mir so, jetzt müsste ich eigentlich aber erzählen, aber ich habe gar keinen Arc irgendwie jetzt da anzuerzählen.
Ich habe aber eigentlich, also ich würde dich deswegen jetzt gerne einfach erzählen lassen.
Ja, ja. Guck mal, wir machen es mal so. Ich habe mit euch beiden noch nicht explizit über eure ganzen Konzerterfahrungen gesprochen, habe aber schon mitbekommen, was alles so passiert ist. Deswegen will ich von David auf jeden Fall was über das Döll-Konzert hören. Yes, ich will von Leo was über Haiti hören und ich muss auch auf jeden Fall noch deinen Arm sehen. Zeig mir deinen Arm jetzt.
Es stimmt, ich habe es auch noch nicht gesehen. Wir machen jetzt mehr
problematisch, wenn man das gegenüber Elon Musk sagt, gegen mir geht.
Es kommt jetzt einfach noch mehr Graphic Content und
Content. Naja, du hast es ja schon auch, ohne dass ich das wusste, aber es war okay, auf Instagram geballert. Ja, ich habe, wir hatten ein mystisches Haiti-Konzert, so, also es war auf mehreren Ebenen mystisch, weil Haiti hat wieder ein neues Album rausgebracht, Stadium Rock. Und es gab irgendwie ein Release-Konzert irgendwie und das geht eigentlich schon damit los, dass ich habe das Gefühl, ich meine, wir reden hier regelmäßig über Haiti und ich glaube auch wir sind irgendwie so die Projekte in letzter Zeit so ein bisschen, ich weiß nicht, beliebig geworden oder halt zumindest ich habe es künstlerisch, also mir hat es nicht mehr so gut gefallen. So.
Ja.
Und trotzdem mag ich natürlich Haiti wahnsinnig gerne. Und verfolge natürlich, was sie macht. Und dann habe ich es einfach, ging schon damit los, dass sie irgendwie so 3 Wochen bevor das Album rauskommt, so irgendwie auf Instagram so eine random Story. Und sie macht ja auch immer viel Content unter so 15 Stories, die sie innerhalb der letzten 24 Stunden gebannt hat. Eine, ja, hallo, ich würde gerne noch ein Release-Konzert zu meinem Album Stadium Rock spielen. Ich bin ja gerade in der Promophase. Das ist auch immer ein gängiger Satz gewesen. Ich bin gerade Promophase.
Ja.
Sehr lustig. Wer kennt eine Location in Berlin, wo ich noch ein Konzert spielen kann? Und dann wurde irgendwie 2 Wochen später oder 1 Woche später, I don't know, irgendwie eine Location in Steglitz, was halt schon crazy ist für alle, die nicht aus Berlin kommen. Steglitz ist aber schon eher, also das ist dann der Bezirk in Berlin, wo die CDU das Direktmandat gewinnt.
Ja,
und ein bisschen außerhalb. Und ich glaube, damit kann man es grob beschreiben.
Genau, ist auch so genau noch der, also so dieser Übergangskiez, bevor halt so diese größeren so Stadtrandvillen eher kommen.
Genau, Grunewald und so. Genau,
also so genau der Rand knapp
also zwischen, wenn man noch
zwischen echter Stadt und dann dieses
noch 20 Minuten weiter runter, da steht dann die Villa von Bushido oder so.
Ja, mäßig.
Im Grunde genommen so.
Im Grunde genommen, ja.
Und in der Location, die ich vorher nicht kannte, und dann hat sich aber rausgestellt, dass es ein altes irgendwie Outdoor-Geschäft war und wie wir dort hingekommen sind, erstmal durch irgendwie so gefühlten Baustelle gelaufen, bevor man irgendwie reinkommt und dann eigentlich in so ein,
dazu ist so ein Kulturzentrum irgendwie so gewesen und das ist einfach so eine sehr mystische Location gewesen.
So ein temporäres. Cool.
Ja. Ja. Ich muss das kurz noch, ich habe ja in Steglitz mehrere Monate gewohnt. Und dass da alles so voll mit Bauzäunen und überhaupt war, das ist da halt schon, also ich habe da nicht jahrelang gewohnt, aber das ist da halt schon jahrelang so, weil da ja so ein riesiger Hochhaustower hochgezogen werden sollte, aber der Bauherr, der das gebaut hat oder die Firma, ist halt pleite gegangen, aber es konnte sich halt auch keiner leisten, das Ding wieder abzutragen, weil das ja auch scheiße teuer ist, so ein Ding zurückzubauen, weil da steht ja quasi das ganze Skelett, das ist ja sehr hoch gebaut, nur halt nie, das ist ja nie verglast und irgendwie innen eingerichtet und so weiter worden, aber das Ding an sich, das Gerüst und so weiter, also das Gerüst dieses Gebäudes, da steht ja halt einfach, insofern, das ist so eine Art Dauerzustand. Geil. Auch, dass deswegen dieses Outdoor-Geschäft, was da früher unten mal drin war, halt auch deswegen schon irgendwann mal temporär und ich glaube mittlerweile einfach auf Dauer umgezogen ist, weil da einfach nichts mehr stattfinden kann. Davor war ja so wie kleine Einkaufsmeile da unten an so diesem Verbindungsspot zwischen U-Bahn
und Bus-Bahn.
für Konzert reicht's, aber das fand ich noch wichtig als Kontext, weil es wirklich so ein Mahnmal für, man sollte nicht Leute einfach in der Stadt bauen lassen. Fucking hell. Naja.
Ja. Ich weiß gar nicht, wie es weiterging. Also wir sind irgendwie auch schon recht spät gekommen, sollte eigentlich 7 einlassen. Wir waren so gemütlich um 9 und da war noch so, es war eine sehr groß, entspannte Location, irgendwie so viele Sitzmöglichkeiten. Ich fand's eigentlich als Location auch geil und ich fand auch den Sound irgendwie nicht schlecht. Und ja, also ich würde mal sagen, da passen locker 1500 Leute rein oder so. Oder vielleicht ein bisschen weniger. Was Haiti jetzt nicht voll gemacht unter Bezugnahme, dass sie es auch kurzfristig angekündigt hat, glaube ich. Halbwegs. Aber irgendwie alles lieb. Und dann irgendwie so um 9 kam Haiti mit einem Baseballschläger mit Strasssteinen auf die Bühne und hat jetzt gebeten, die Leute nach vorne zu kommen, weil es jetzt losgeht. Und dann durften erstmal einige Vorhecks, deren Namen ich nicht kenne. Ich würde aber sagen, eventuell zum ersten Mal auf der Bühne stehen. Und es war da schon alles so für mich eine echte Hip-Hop-Jam-Erfahrung.
Ja, es hatte zumindest so ein bisschen den Jam-Charakter, was ich auf jeden Fall mochte im Sinne von, Haiti kam hin, hat diese Ansage gemacht, dann ging es recht zügig los mit dem ersten Act und es war so wie Staffelübergabe. Also es wurde so 20 Minuten irgendwie ein kleines Set gespielt, dann wurde runtergegangen und es kam auch direkt die nächste Person auf die Bühne, was irgendwie, ich fand, als Zuschauer hattest du das irgendwie recht chillig und entspannt gemacht, dass du einfach das Programm die ganze Zeit hattest irgendwie und dann auch, weißt du, du hattest jetzt nicht so viel genug von dem einen Voreck, dass du gesagt hast, ich gehe jetzt nochmal zur Seite oder ich gucke mir die nächsten nicht an, sondern die waren halt alle so nah beieinander, dass ich so dachte, es hat auch irgendwie gebockt, sich die vielleicht etwas unerfahrenen Leute anzuschauen und ich fand, die haben es auch alle stabil gemacht auf jeden Fall, also
ja, so
nicht. Ich habe jetzt keine durchchoreografierte Show erwartet und ich meine, Joey Bargeld war ja auch im Vorprogramm mit dabei und
natürlich.
Der hatte, glaube ich, auch schon seit einer Weile keine, also jetzt zumindest keine regulären Live-Konzerte mehr gespielt. Da habe ich mich schon drauf gefreut und fand es auch gelungen auf jeden Fall.
Ja, das war jetzt auch nicht auf Joey Bargeld,
ja.
Was ich meinte. So.
I know.
Hat der übrigens auch das Intro von dem Album so eingeschrien?
Ja.
Ah ja.
Ja.
Das habe ich mir schon gedacht.
Zu der Kugelschreiber poppen?
Ja.
Banger-Song. Ja, das ist ein Banger-Song. Eventuell gab es auf dem Konzert auch Leute, die dann zu dem Song auch einen Kugelschreiber dabei hatten.
Wow.
Eventuell. Das war Toni.
Wow.
Das hast du nicht mitbekommen?
Ich habe das nicht mitbekommen.
Ich hab ihn noch gar nicht drauf angesprochen, aber er hat es, glaube ich, intentional gemacht. Ich glaub, er ist
geil.
Einfach Fan geblieben.
Ja,
Fan geblieben.
Gewusst wie.
Ja. Ja, und dann hat Haiti übernommen und hat Stadium Rock präsentiert mit ihm. Ich finde es einen sehr, sehr, sehr guten Satz. Den ersten Song gespielt oder vielleicht nicht mal den ersten Song gespielt und auf die Bühne gekommen und dann ist gesagt, ja, für alle Leute, die hier gerne vielleicht meine alten Hits hören, ich werde die heute alle nicht spielen, ich werde hier die neuen Songs spielen, aber das können ja vielleicht auch noch Hits werden. Das finde ich so eine liebe, echte, so reale Einschätzung einfach so davon, okay, es ist, wie es ist und genauso machen wir es. Hat sie aber gemacht und sie hat aber da zumindest einen Song zusammen mit Joey Bargeld eingespielt, das war das für mich dann auch das Highlight und insgesamt irgendwie gutes Konzert gewesen, hat Spaß gemacht. Vor allem, es war arschbillig für heutige Konzertzeit. Ich glaube, es hat nicht mal 20 gekostet.
Ja, oder? Das im Vorverkauf in der ersten Stufe irgendwie, die ich mir geschnappt hatte, es gab glaube ich noch eine zweite, ist ja auch egal. Das waren 14 Euro halt, wow. was schon, also, extrem billig ist für heutige Verhältnisse und eher selten, dass man diese nochmal hat. Also vor allem für eine Show, wo wirklich auch mehrere Leute einfach auftauchen und wir reden jetzt halt nicht über, wir machen hier eine Listening-Session für eine Stunde, dafür wäre es halt dann wieder unverschämt so mäßig. So war das auch in dem Sinne safe gelungen.
Ey, und 21 Songs, dreiviertel Stunde lang, das ist auch ein stabiles Ding. Also glaubt ihr, dass sie...
Für heutige Zeiten, ja.
Ja, schon.
Ich erinnere mich noch mit Schrecken an irgendwie Afrop-Alben, die 21 Songs haben, Spielzeit 1 Stunde 25. Oh Gott.
Für einen gediegenen Abend mit etwas Sprechgesang vor dem Kamin.
Ja geil.
Und dann hatte sie halt die Ansage gemacht, so Leute, ich werde danach nochmal einfach ausprobieren zu tätowieren oder wie?
Das war, naja, das war nochmal ein bisschen mystischer, weil das war dann auch unter diesen vielen Haiti-Promo-Stories, die gedroppt wurden, war dann so ein, hey, ich werde tätowieren bei den Konzerten. Und die alten Rap-Stammtisch-Fans werden sich erinnern, Toni, der hier früher die Radiosendung gemacht hat, als es noch Rap-Stammtisch war, 2017 bis 19 oder so. Ist auch großer Haiti-Fan und hat irgendwie damals schon gesagt, oh, ich will mir von Haiti auf jeden Fall mal irgendwann was tätowieren lassen. Also es ist immer so mit so einem Augenzwinkern so, weil, naja, gut, wann passiert es schon, wann ist die Möglichkeit dazu, weil es gibt sicherlich Künstler, die auch echte Tattoo-Artists sind oder das können. So. Man kann das wahrscheinlich auch irgendwie lernen. Sagen wir mal so, Haiti ist bisher damit nicht aufgefallen. Und ich habe es gesehen, habe Tony geschickt und er war direkt hooked und war halt auch an dem Abend dabei und hat gesagt, ich mach das. Und ich habe gesagt, so, ja, mal gucken. Und im Endeffekt sind wir nach dem Konzert hin, die waren noch irgendwie beim Merch und hat Autogramme gegeben und ich habe gesagt, ey, du hast irgendwie geschrieben Tattoos und da war sie so direkt so Hyperfokus, hat Tony am Arm genommen und ist irgendwo mit ihm hingerannt. Weil sie hatte auch einen echten Tattoo-Künstler, Dauber Berlin, glaube ich, heißt er dabei, der da so ein bisschen, ich glaube, also für mich war es persönlich auch im Endeffekt wichtig, der dann im Endeffekt auch für, ich sag mal so, die Standards beim Tätowieren gesorgt hat.
Ein bisschen zum sterile Beispiel, Bedingungen und sowas vielleicht.
Ne? Dieselbe Nadel nicht für eine zweite Person benutzt wird, was eventuell kurz fast passiert wäre. Bei mir.
Ups.
Und und dann hat Toni das durchgezogen und ich habe nachgezogen.
Geil.
Punkt.
Was hat Toni bekommen? Gab es vorgefertigte?
Nee. Also du musst dir das halt wirklich vorstellen. Ich glaube, Haiti hatte an diesem Abend zum ersten Mal eine Tätowierernadel in der Hand und hat im Grunde von keine Wahnsinn. Ahnung gehabt und hat einfach drauf losgestochen. Also da wurde auch nicht mehrfach abgesetzt oder so, sondern da wurde einfach quasi wie ein Stift
wie gezeichnet.
Nochmal nachgezogen.
Aber es gab
authentisch.
Es gab vorher quasi ein Sketch auf so Küchenrolle mit Edding. Also da hatte sie alles einmal schon so vorgezeichnet. So ist ja auch der Hase von dir drauf gelandet.
Bei mir nochmal, bei Toni nicht.
Okay.
Wahnsinn.
Fair.
Ja. Auf jeden Fall haben wir halt auch das Ding dann irgendwie so ein bisschen ins Rollen gebracht, weil dann kamen dann noch so ganz viele Leute, die irgendwie sich irgendeinen Crap stechen lassen wollten.
Ja, ein Messer direkt unter das Herz wahrscheinlich.
Ja, genau. Sie hat auch gemeint, ich kann auch ein Messer machen. So, ich habe nein, ich will den Hasen. Der Hase ist bei Haiti irgendwie so ein bisschen ein Signature-Ding, aber das kennt man, ich weiß gar nicht, auf der Toxic-EP ist der Hase da auch drauf? Bei mir ist er drauf, weil sie, wenn ihr schon mal irgendwie, für die wenigen, die sich das irgendwie mal was unterschreiben lassen, haben lassen von ihr, dann kommt gerne auch mal ihr Hase drauf.
Ha, ich kannte ihn, glaube ich, vorher nicht. Aber
deswegen, schon seit Ewigkeiten
ist mir der so begriffen. Dann scheint es ja ein Ding zu sein, auf jeden Fall.
Ja, aber ich weiß gar nicht, welchen Bezug oder welchen Hintergrund das hat, weil das ist in ihrem, sag mal, künstlerischen Artwork.
Spiegelt sich das eigentlich nicht wieder, ne?
Merch auch nicht so, ne? Aber es ist für mich so das Ding einfach so. Und jetzt habe ich einen authentischen Hasen da.
Ja.
Auch so ein Funny-Weise, also der Tätowierer hat vorher halt auch extra so ein bisschen meine Armhaare abrasiert, damit so eine Stelle frei ist. Haiti hat aber trotzdem zielgenau dann so ein bisschen unten angesetzt, dass es dann doch nur mal in den Bereich ging, wo nicht abrasiert wird. Eigentlich völlig wild so. Aber mir geht's gut. Ich habe keine Schäden davon getragen.
Keine Kurzzeitschäden auf jeden Fall.
Ist das auf demselben Arm gelandet, auf dem du sowieso schon ein... Dann ist das so ein bisschen der Hip-Hop-Arm, ne? Der sehr tierische Hip-Hop-Arm von dir.
Ja. Als nächstes kommt dann was drauf?
Warte mal, was würde denn dann am besten noch dazu passen?
Das ist eigentlich
ein Moment. Fuchs und Hase, da wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen.
Der Fuchs plant nichts Gutes.
Oh, der plant gar nichts Gutes.
Dang.
Ich denke, man sollte Animus fragen.
Nein.
Irgendwie, im Grunde genommen wäre das jetzt eigentlich ein Moment, wo man eine gute so Big Four, die großen vier deutschen Hip-Hop-Tiere. Es ist irgendwie wahrscheinlich irgendwie, ich könnte ein bisschen brainstormen, also einfach der, dieser dumme Adler aus dieser, ich sag mal so, Flair-Ecke, wo dann immer so hart an der Grenze zu.
Ja, den willst du nicht.
So ein Adler würden eventuell auch politisch fragwürdige Gestalten eventuell tragen oder irgendwo sich
dann
auf den Nacken tätowieren lassen.
Dann lieber den Almasiva-Löwen.
Ja, der legendäre Almasiva-Löwe.
Genau, Löwe geredet wie ein Löwe und so weiter. Wichtiges Tier auch. Also
ein wichtiges Element von Hip-Hop.
Ja. Fakt.
Ja. Naja gut, also falls ihr noch andere wichtige deutsche Hip-Hop-Tiere könnt, schreibt uns gerne.
Da ist noch Platz auf dem Arm.
Es ist noch Platz auf dem Arm.
So eine Taube mit Camp-Bezug oder so würde ich auf jeden Fall auch noch sehen. Also er hat das ja auch so auf seinem zweiten Album, was jetzt 2022 erschienen ist, war das auch so mit Hauptmotiv und es gab irgendwie einen ganzen Song, da war es stark.
Wie kannst du Taube sagen und an Camp denken?
Naja,
die Taube ist das Rap-Stammtisch-Tier. Das ist unser Logo.
Sind das Tauben?
Also das ist mir eine neue Information, ehrlich gesagt.
Ja, pass auf, in dem ursprünglichen Design waren das eindeutig Tauben, aber ich finde jetzt in dem
Vögel, oder?
Aktuellen Design, finde ich, das können alle möglichen Arten von Vögeln noch sein.
Tauben sind auch Vögel, David.
Ja, klar, aber halt bestimmte Vögel, aber einfach nur Vögel sind so unbestimmte Vögel. Weißt du, wie ich meine?
Ja, Vögel sind auch nur Menschen, naja, egal. Ja, aber das habe ich aber mit Toni auch schon besprochen, dass wir das vielleicht machen wollen. Naja.
Abenteuer.
Wirre. Also auf jeden Fall, ey, ich meine, ich habe jetzt 12 Jahre kein Tattoo bekommen und fühle mich damit, auch mit 3 Wochen Abstand, fühle ich mich damit immer noch sehr wohl.
Nice.
Top.
Ja.
Tatsächlich. Es entspricht ja auch so ein bisschen so dem Trend, dass man sich so irgendwie so random Tattoos irgendwie macht und jeder hat, also ich kenne so viele Leute, die irgendwie so ein Krickelkrackel, irgendeinen Kack sich tätowiert haben. So.
Ey, wenn es genug dann auf einer Stelle ist und so ein ganzer Arm mit so Zeug voll ist, sieht das richtig geil aus. Also kann richtig geil aussehen.
Danke.
Du, also ich habe deinen Hasen ja jetzt noch nicht gesehen. Kann sein, dass er ja auch vollkommen alleine schon für sich funktioniert. Aber wenn er selbst nicht funktionieren sollte,
die Geschichte ist relevanter als die.
Ja.
Naja, die Kunst. Naja, egal. Aber okay, gut, im Grunde genommen sind wir jetzt da. Ich finde es auch immer ein bisschen zu lang drüber gesehen. Ich meine, im Endeffekt kannst du es abkürzen setzen. Ja, irgendwie waren auf dem Konzert, waren ein bisschen betrunken, haben uns dann von der Künstlerin tätowieren lassen, im Grunde genommen eigentlich alles gesagt. Find, aber wir haben hier einen Podcast, da kann man noch mal 10 Minuten ausfüttern.
Das ist eine gute Story auf jeden Fall. Und ich würde dazu auch noch anmerken, um diese Beschreibung vom Abend fertig zu machen, es gab halt auch noch direkt nach Haiti auch da
richtig
null Übergang, wenn man ehrlich ist. Der hat innerhalb der 30 Sekunden, wo Haiti die Stage quasi verlassen hat, nach dem letzten Song hat er angefangen, sein Set zu spielen.
Ja, Shoutout.
Der Papi DJ da Silva. Papi da Silva. Und der hat ein so unfassbar gutes Set gespielt. Also wir waren halt, während Toni und danach Leo tätowiert wurden, was jetzt auch nicht direkt nach Haiti Set war, mit ein bisschen Abstand so. Wir haben ja auch die Zeit auf der Dancefläche verbracht, weil der so ein geiles Set einfach gespielt hat, was irgendwie...
Ja, und danach auch noch.
Was so eine Grundlage von Baile Funk hatte. Super viele so 2000s, Y2K, Nostalgia-Referenzen, aber auch, aber dann auch so...
Ich fand's auch so ein bisschen trappig.
Dann auch so sexy Red-Samples drin und dadurch so die Hip-Hop-Bezüge hergestellt, siehe trappig und so weiter. Und das hat aber alles, also nicht alles miteinander, sondern nacheinander versetzt. Das hat so gut funktioniert. Also
das war wirklich so ein gutes Set.
Shoutout. Wir hatten echt eine sehr gute Zeit, auch einfach nach diesem Haiti-Konzert, weil so gute Mucke lief. Das war mega.
Ja, ich hab das auch bei ihm nochmal, das ist vielleicht auch so ein Künstler, ich weiß nicht, ob der auch eigene Musik produziert, aber da würde ich gerne vielleicht einfach mal in die Folgebeschreibung irgendwie so sein Soundcloud-Link, weil da gibt es zumindest ein Set, das zumindest sehr ähnlich dem ist, was wir, aber trotzdem noch anders und weniger krass, wie es in meiner Wahrnehmung war, aber gut, das hat man natürlich immer, diese Romantik irgendwie drin.
Klar.
Aber es wäre ein DJ, den ich irgendwie anfragen würde, wenn ich mal irgendwie eine Party-Reihe veranstalten oder eine Party veranstalten würde. Das glaube ich, hat richtig Bock gemacht. So, jetzt haben wir ganz lange über das Konzert gesprochen. Wir könnten vielleicht jetzt noch Optionen über das Album sprechen. Mhm. Für mich aber viel wichtiger, und das ist, glaube ich, ist eher so ein David- und ich-Thema.
Wir müssen über das BZ-Interview sprechen.
Wir müssen über das BZ-Interview sprechen, weil ich habe das ist der Moment, wo irgendwie so ich eigentlich dieses Meme-Tablet bemühen kann. Ich habe keine Ahnung, wie viel Wehmut das in mir auslöst, einfach nochmal ein Textinterview zu lesen mit einer Hip-Hop-Künstlerin und es ist alles geil und mystisch und ich denke mir so, boah, das ist so wichtig, dass es gemacht wird. Shoutout Johann Vogt für dieses Interview. Können wir auch wahrscheinlich irgendwie verlinken, aber es ist inzwischen in der Paywall.
Ja, aber das ist easy. Also ich muss auch nochmal dazu sagen, man darf das in Berlin, ich hab mir das irgendwann falsch angewöhnt, das ist natürlich erschienen bei der Berliner Zeitung, aber das ist die Berliner Zeitung, die man nicht BZ abkürzen darf, weil die BZ ist ja die BZ. Nur um das einmal straight zu ziehen, aber genau, bei der Berliner Zeitung ist es erschienen. Genau,
das wäre ja noch mystischer.
Alter. Ja, das wäre komplett geil.
Aber habt ihr neulich gesehen, irgendwie Heidi Reichenick auch als Titelbild bei der Super-ILO?
Naja, gut,
wir gehen jetzt mal. Das
ist komplett weggeschoben. Der Talk.
Die Super Illu, das ist so geil.
Wow.
Die rote Heidi, nice. Privatgespräche, das ist so geil.
Mega, das ist jetzt nicht ausgedacht?
Das ist nicht ausgedacht.
Die rote Heidi, Alter.
Absolut geil. Naja, egal, also wir werden das Interview in die Shownotes ballern.
Ja, wir werden es in die Shownotes ballern. Wenn es da eine Playboy gibt, umgeht die vielleicht einfach, aber es lohnt sich halt so.
Es ist wirklich genauso verkürzt und ich habe das ja zu dir so irgendwie so, wie ich finde, treffend formuliert, so was so ein bisschen die Mystik von Manuelsen ausmacht, irgendwie das lange Video-Interview.
Ja.
Das ist das reduzierte Text-Interview bei Haiti. Das ist einfach voll so geil. Wie kommt, also ich weiß nicht, wie viel Johann gekürzt hat.
Ich denke, das wurde sehr, sehr auf den Punkt zusammengeschrieben, weil das Gespräch sicherlich nicht so ablief. Das kann ich, glaube ich,
sagen. Egal, aber es ist trotzdem einfach geil. So. Aber ja, im Grunde genommen davor, dass darauf bezieht sich ja auch das Textinterview nochmal. Da, 2-3 Tage davor war sie irgendwie noch bei Deutschland von Kultur
für 10 Minuten.
Das ist auch komplett wahnsinnig.
Voll, aber da kann man sich halt anhören, wie quasi die Form von so einem Gespräch ist, was eben nicht dann in eine lesbare Form zusammengeschrieben wird, sondern einfach so als Gespräch passiert. Und das ist halt deswegen irgendwie funny, weil es halt diese Wirkungen hat und vielleicht auch diese Perplexheit auf der Seite der Moderatorin, die ja irgendwie so mega angetan mit Haiti war und sie da so überschwänglich auch begrüßt hat und so weiter. Also da gab es irgendwie viele, viele spannende Komponenten auch, aber ich finde auch noch so, wer dieses On-Point-Ding will, und man liest Haiti natürlich trotzdem perfekt raus irgendwie, der muss das Interview lesen. Ein Teaser möchte ich geben, es geht super schnell. Einfach nur diese...
Ich bin gespannt, weil es sind so viele funny...
Ja, es ist 2 Fragen, 2 Antworten. Hören Sie denn Musik von Popstars? Antwort: Ich höre keine Musik. Warum? Antwort: Es nervt mich. Ich bin Berufsmusikerin.
Es ist nicht der, den ich gedacht hätte, aber den fand ich auch stark. Eigentlich fand ich am stärksten die Stelle mit: Dann war doch irgend so ein Typ war, den ich am nächsten Tag um 10 Uhr rausgeworfen habe, weil er mich genervt hatte. Das ist einfach alles. Es ist im Grunde genommen mal wirklich dieses Rockstar Life und ehrlicherweise.
Ich kann einfach nicht.
Komm,
wir wollen noch mehr. Okay,
hau raus.
Sie erzählt dann noch so ein bisschen Scheiße, was sie eben nicht macht und so weiter. Und das ist irgendwas mit Ungarn. Also, was machen Sie in Ungarn? Ich muss da was regeln.
Ja. Es ist alles genau dieses Level von mystisch. Es wird da nicht genau gesagt so. Und ehrlicherweise trotz, ich sag mal, jetzt können wir vielleicht so ein bisschen dieses Album mal auch reingehen, weil ich denke mir so, ich habe es irgendwie, also natürlich an dem Tag, wo es kommt, gehört, weil klar, wenn du abends Konzert bist, schon ein bisschen die Songs kennen, im besten Fall vielleicht irgendwie was mitkrölen können. So, es ist vielleicht jetzt auch nicht mein Lieblings-Haiti-Projekt, aber insbesondere, nachdem ich es jetzt auch mal öfter gehört habe und halt auch eben so ein bisschen Haitis Perspektiven in den beiden genannten Interviews irgendwie auf dieses Album gehört habe, muss ich schon sagen, dass es mich dann doch nochmal mehr berührt und mehr erreicht hat. Und im Grunde genommen auch so, ne, dieses Haiti-Ding, das sagen wir, glaube ich, jedes Mal, dass sie irgendwie das macht, was sie möchte und wirklich sich nicht so viel an aktuell funktionierende Mechanismen oder Stile anpasst, sondern halt einfach ihren Sachen folgt. Und das kommt hier auch mal wieder durch, obwohl ich irgendwie sagen muss, es ist Stadium Rock, irgendwie, ja, wir haben jetzt Gitarren eingebaut. Ich höre nicht so krank viele Gitarren im Endeffekt so. Es sind schon ab und an.
Es sind wirklich eher Nuancen auf jeden Fall. Aber es ist jetzt nicht so, dass der ganze Stil krass umgekrempelt wurde und das so ein Rock-Album ist.
Aber trotzdem wurde es nochmal umgekrempelt, weil es ist nicht mehr so, ich meine, Hyperpop, wir hatten hier über Haiti, ich glaube, zuletzt gesprochen im Zuge des Besesien-Albums, wo ich gesagt habe, das ist einer meiner Lieblingssongs der letzten 5 Jahre und hier sind jetzt auch wieder Songs dabei, die sich, glaube ich, im Grunde genommen wieder so auf die Sachen fokussieren, die ich bei Haiti eigentlich auch geil finde. Das sind einfach Hip-Hop-Songs und es sind manchmal einfach so ein bisschen mystische Lines drauf so und ja.
Ja, oder
das würde ich mal gerne mal dich fragen, so, weil du hast jetzt diesen ganzen Bezug, den damit für mich eine komplette eigene Faszination hast, gar nicht. So.
Aber ich kann nachvollziehen, ich habe super wenig von dem Album tatsächlich nur gehört. Irgendwie bin ich gar nicht so richtig reingekommen, aber es funktioniert auf jeden Fall für mich wieder, wenn sie wie auf dem 1.60-Song einfach mal wieder ein bisschen klarere Ansagen, ein bisschen straighteren Rap auf so einen geil bouncigen Beat macht. Ja. Also der ist absoluter Killer und der hat mir jetzt auch, als ich ihn die letzten Tage nochmal gehört habe, doch wieder Bock gemacht, vielleicht auch nochmal das ganze Album mir zu geben. Ich weiß es noch nicht so genau. Mir ging es ja auch so mit den letzten Projekten, dass ich da nicht so richtig bei den meisten Sachen reingekommen bin. Aber alleine der hört sich genauso an wie das, was du gerade gesagt hast. Einfach machen, worauf sie Bock hat. Sehr, sehr frech. So in der Hook ist das, wie hieß nochmal diese Baby-Persona von ihr?
Baby cool.
Ja, Baby cool. Das ist ja fast auch wieder, was da so ein bisschen mit reinkommt und so.
Das war auch ein Vibe, Alter. Das war einfach so, das war vielleicht so 4-5 Wochen, wo sie immer Baby cool Instagram oder TikTok-Filter gemacht hat und ist einfach in einen Song geladen, wahrscheinlich einer der ikonischsten. Das ist alles so crazy, diese kürzeren so Folgen. Aber es ist halt wirklich so dieses, man muss bei Haiti, es hilft bei Haiti schon lange dabei zu sein, um die Faszination zu verstehen,
ja,
die sie, voll. Sie für mich halt hat.
Ansonsten könnten wir da jetzt auch nicht da drin so aufgehen irgendwie, aber auch, es ist auch super schwer, finde ich, dieses Gefühl zu beschreiben, warum dieses Album jetzt wieder ein bisschen mehr mit uns connected hat. Die anderen davor waren jetzt nicht so grottenschlecht, die haben auch nicht ultra viel anders gemacht, als Haiti sich sonst halt auch so entwickelt hat. Aber irgendwie, ja, es hat halt einfach mehr gecatcht diesmal. Ja. Und vielleicht, also ich finde, diese so manchmal straightere Ansagen auch bringen und so, ist schon ein Punkt, den das Album auch irgendwie mehr checkt, vielleicht als die Projekte davor in den letzten 2-3 Jahre vielleicht.
Ja, safe. Bin gespannt, was als nächstes passiert. Es wird nicht langweilig.
Nope.
Ja, mit ihr sowieso nicht.
Ja. Gibt halt auch bei mir wirklich wenig Künstler, wo ich sagen würde, ey, egal was die droppen, da werde ich immer reinhören. So, ich habe genug Künstler, die ich schon mal irgendwie auf dem Weg verloren hatte. Bei die ist es einfach so, glaube ich, werde ich auch in 30 Jahren mir noch anhören, was es Neues gibt.
Jetzt spontane Top 4 von den großen KünstlerInnen, die wir auf dem Weg verloren haben. Ah, nee, ist zu schwierig.
Ich kann locker 4 rausgeben. Sammy Deluxe, Prinz P, Chef Cat, Materia.
Also das ging ja aus der Pistole geschossen.
Hank Stark, Hank.
Ja.
Nice.
Ich hatte es nicht vorbereitet.
Das ist schon klar, aber ja, stimmt eigentlich alles.
Also bei Casper höre ich halt immer noch rein, so, obwohl jetzt in den letzten Sachen auch nicht so geil war. Also ich glaube, viele finden es toll, aber naja, ich finde es repetitiv, naja.
Ja.
So random einfach noch Casper Diss reingehauen, das ist Core Rap Shop Experience für mich. Naja. Ja.
Okay, wenn Döll bei seinem Konzert auch tätowiert noch hätte, ja, was hättest du dir von Döll tätowieren lassen?
Aber ist noch nicht tätowiert.
Ein Pokerchip.
Digga, also in so einer Situation, das wäre noch crazier gewesen. In so einer Situation wie diese, das erste Tattoo, das wäre schon heftig.
Ja, also auf der anderen Seite, wenn man eh keinen Bock drauf hat, im Sinne von das nicht von sich aus macht, dann ist wahrscheinlich so eine Situation die einfachste, um es zu machen, im Sinne von einfach machen, dann ist der Bann durchbrochen quasi, aber ja, juckt eigentlich, habe weiterhin keinen, also ja, ich habe da weder habe ich irgendwelche Argumente dagegen, noch denke ich bin einfach nicht überzeugt, aber okay, um die Frage zu beantworten, was hätte man sich beim Döll-Konzert, keine Ahnung. Also auf jeden Fall, keine Ahnung, mir würde eine Liste einfach mal Sachen, die man sich nicht hätte tätowieren lassen. Also mit Sicherheit kein Pokerchip, weil der mag sein Chips-Album ja schon selber nicht mehr. Ja. Jeglicher Drogenbezug ist irgendwie raus, weil das ist irgendwie, es hat eine viel zu sober Energy, was der gerade macht. Und dann wird's halt, also nicht, dass mir keine Elemente mehr einfallen, aber es ist halt nichts Greifbares dabei, was so ein starkes Motiv ist. Vielleicht ein Kopf. Vielleicht tatsächlich einfach ein Kopf, also vielleicht ohne Gesicht oder so, eine Kopfform oder so, ich weiß es nicht.
Ich dachte jetzt so Shisha-Kopf.
Ein Kopf von der Bong. Ach so, nein, kein. Oder halt einfach das Mikrofon.
Das Mic. Als Comeback-Zeichen für wieder Wörter rausreden.
Ja, genau.
Boah, ist das cheesy.
Ich würde mir nie ein Mikrofon tätowieren lassen.
Pass auf.
No way.
Das wäre es nämlich total.
Ja, du würdest dich wenigstens tätowieren lassen.
In Haiti-Hasen würde ich mir im Zweifelfall eher tätowieren lassen als ein Mikrofon.
So, ja. Und genau, ja. Deswegen, das wäre total cheesy mit so einem Mikrofon. Aber deswegen eben die Frage, wie kommt Döll dann live mit so einer Sober-Energy, mit so einer, ich bin wieder da, ich repräsentiere jetzt komplett Rap und meiner Wiederauferstehung. Wie kommt sowas live rüber?
Gut.
Perfekt, mehr will ich auch gar nicht wissen, weil ich hoffe, dass ich es ja bei der Tippfabrik sehen kann.
Okay, ich mache einen kurzen, das kann eh nicht so lang werden wie Haiti. Aber
Gott sei Dank.
Man hat zumindest gespürt, also so ein gegenseitiger Need irgendwie, weil im Publikum waren, glaube ich, voll viele Leute, die diesen Mann extrem gegönnt haben, dass er diese Bühnenerfahrung jetzt wieder machen kann und die aber auch die sind, die dann dafür sorgen können, dass der da oben irgendwie eine gute Zeit hat, weil sie ihm halt einfach was zurückgeben und es hat meiner Meinung nach super funktioniert in Berlin und also Döll war einfach, der war einfach fokussiert und ich hatte echt das Gefühl, der geht auch echt da drin auf, dass der jetzt einfach wieder das machen kann, wo er mit Sicherheit auch seit Jahren schon weiß, dass es eigentlich das Ding ist, was er gerne machen möchte und wo er einfach ein krasses Talent für hat.
Also wo wart ihr?
Im Lido, super Location, geil, auch generell. Ja. Und überhaupt,
nicht? Da fällt mir ein, doch, ich bin auch, also.
Du bist großer Lido-Verfechter.
Ich bin großer Lido-Verfechter, aber das erinnert mich nur gerade an eine andere Geschichte, wo ich neulich mit Leuten, die so ein paar Jahre älter sind als ich, in Diskussion, was ist die beste Konzertlocation? Und es wurde felsenfest von zwei Leuten, die dazu, also das waren irgendwie auch die anderen zwei, die mir eine Meinung abgegeben haben, gesagt haben, die Columbia-Halle.
Ach du Scheiße.
Ich hatte Schlaganfall, lag auf dem Boden, also.
Na gut, mein Beileid.
Bitte.
Aber auf jeden Fall so, er kam mit der Energy back und das war tipptopp. Was mir gut gefallen hat, es gab so einen Part, wir sind ja auch, also ich war ja auch mit zwei anderen Rap-Stammy-Leuten dort zugegen. Es gab so einen Part, wo er so eine Ansage gemacht hat und nochmal das Thema Mental Health und sich drum kümmern und hinterher sein und das Thema nicht totschweigen, sondern im Zweifelsfall lieber drüber reden in alle Richtungen, also gut wie schlecht und so weiter. Wo wir sehr an dich denken mussten, da kamen die Blicke einfach generell, weil das hättest du, glaube ich, extrem gefeiert, diese Zwischenansage auch einfach zwischendurch, die vom Inhaltlichen kannst du dir das, glaube ich, auch ganz gut vorstellen, wie das sich dann auch zum Album reinfügt und so weiter. Das ist jetzt keine Wissenschaft, aber das war super, der Moment. Es gab so einen Moment, da war ganz kurz der Sound weg, also Licht war noch an und so weiter, aber irgendwie der Beat konnte gerade nicht so richtig abgespielt werden und dann alle so psch, psch, und dann hat er einfach so einen Part, hat er dann A Cappella gemacht. Ach, einfach und
absichtlich inzwischen.
Ich weiß nicht, es wäre ganz gut choreografiert gewesen, dann hat sein DJ gut mitgemacht, wenn sie es geplant haben und hätten.
Ich hatte das halt aber schon mal erlebt, wo ich irgendwie Döll und Madness zusammen gesehen hatte. Ich glaube damals noch auf der Fette der Musik oder so. Und da ist auch irgendwas ausgefallen und dann haben die einfach A Cappella, ich und mein Bruder, und das war schon auch saustark.
Okay,
die
können das schon. Vielleicht ist das so ein Gimmick und ich wusste es einfach noch nicht.
Vielleicht.
Ja. Aber hat irgendwie cool funktioniert, weil, also, ob das jetzt geplant war oder nicht, der ganze Raum irgendwie super still. Im Hintergrund gab es noch so eine Gruppe von Dudes, die haben immer noch so die Adlibs quasi mitgemacht, wie sozusagen die Zeilen so vervollständigt und fertig gemacht, wie halt ein Backup-Rapper das machen würde, aber wirklich nur so hinten, dass es nicht gestört hat. Das war irgendwie ein nices Setting auf jeden Fall. Genau, und er hat dann noch so ein bisschen, Madness war mit dabei, ist glaube ich auch auf der ganzen Tour dabei, Yesin kam noch dazu, es wurde für Hip-Hop gelebt. Also das waren dann so Sachen, die ich erwartet hatte und die waren noch soweit okay. Ihr wisst doch genau, was ich damit meine. Wer uns zuhört und es nicht weiß, do your research. Ja, Leo meint, ich denke, ich sollte es erklären, aber
nein,
I won't. Genau. Was ich noch rausheben will, es gab einen super coolen Support-Act, nämlich Jovan, also der junge Mann aus Darmstadt. Ja, Jovan war am Start als Support und der hat auch einen richtig guten Job gemacht und unironisch, also ich glaube, wir haben ihn schon recht früh auf den Schirm gekriegt. Jetzt nicht mit den ersten Sachen, die er jemals gemacht hat, aber der ist jetzt ja noch nicht so lange unterwegs, dass man irgendwie Songs ihm auch anhören kann und er ein bisschen Reach hat. Also, der war ja mal sowas von souverän auf die Bühne zwischen den Songs. Das waren Ansagen, der hätte in einem Comedy-Club stehen können und die Leute hätten sich unterhalten gefühlt, weil der so locker, so entspannt, so souverän war, dazu noch gut gerappt. Geil. Das war ein Träumchen und was für eine gute Energie von einem Up a Newcomer, big Shoutouts auf jeden Fall. Der hat seinen Job wirklich sehr gut gemacht, habe ich sehr genossen.
Stark. Diese Energy, die er da ja auch schon auf den Songs ganz viel bringt, jetzt auch live so übertragen zu können. Respekt, habe ich Bock drauf.
Also insgesamt gelungene Erfahrung auf jeden Fall.
Ach schön, das freut mich, ey. Das freut mich doch zu hören.
Same, same.
Ihr habt richtige Hip-Hop-Erfahrungen gemacht, Leute. Ich bin ein bisschen traurig, dass ich das alles verpasst habe. Aber bald wieder. Spätestens, wenn wir auf der Tape-Fabrik sind. Ich möchte noch mal einmal wieder die Vorfreude ein bisschen reinbringen. Und wir haben uns ja auch entschlossen, mal wieder auf dem Splash gemeinsam zu sein. Auch das.
Allerdings nicht als Chef am Tisch, sondern als Privatperson. Ja,
natürlich. Kann ja nicht immer arbeiten.
Ja, deswegen. Also sprecht uns bitte nicht an, wir stehen nicht verfügbar für eure Krambücher und Fotos. Wir wollen auch mal ein bisschen Freizeit haben.
Wir können leider auch keine Tauben tätowieren, keine Rap-Stammtisch-Tauben.
Ja, triff mich auf dem Splash, wie ich privat bin. Ruf!
Oh Mann, ey.
Ist das?
Ich habe das Gefühl, wir haben viel zu viele Sachen auf dem Weg. Ich dachte so, ich weiß nicht, wie lange wir über Sachen reden. Ich habe jetzt schon eine Stunde geredet.
Ist das vielleicht der Moment, in dem wir in die Kategorie reinsteigen?
Ich weiß nicht. Ja, können wir machen. Also dann.
Ach, warum nicht eigentlich?
Warum nicht? Dann haben wir es hinter mir.
Dann haben wir es hinter mir. Let's go. Genau, wir gehen jetzt gleich in die Kategorie rein. Ihr an den Endgeräten könnt es in genau 2 Wochen hören, am 15. April. Und wir werden reden. Alles für den Algorithmus. Und wir werden dann reden über Freunde der Sonne, nur noch 24 Stunden, den ersten Teaser.
Sell it, die Leute sollen dranbleiben. Yes. Warum sollen sie das hören? Come on.
Ah, fuck, ich muss noch Kategorie erledigen.
Ohne dieses Album hätte es Young FSK 18, Iki Mel und King Orgasmus One nie gegeben.
Wir haben halt auch wirklich in Deutschrap eine Reise hinter uns.
Da muss man auch schon wieder wissen, was ist 3P jetzt?
Cross-Marketing, du bekommst von mir Geld wie ein Patenkind.
Ich habe jetzt gerade nochmal so eine kleine Rap-Stammtisch-Selbstbeobachtung.
Endlich mal wieder Rap über Schwänze.
Deutschrap ein Tempel, gehalten von vielen wichtigen Säulen.
Küsse für euch. Kurzen Metatalk, es war überraschend unterhaltsam und viel mehr, hat mir viel mehr gegeben, als ich anfangs gedacht hätte. Und überraschende Perspektiven. Ja.
Siehst du?
Also vielen lieben Dank, Fionn, nochmal für diese Auswahl.
Ja.
Ich habe dir zwar eine DM getroppt, warum hast du uns? Aber im Grunde genommen, danke, dass du uns liebst. Gut, ey, wieder back to the regulars.
Back to the basics.
Back to the basics. Aber es ist auch so, ich will nicht irgendwie back to the basics. Ich denke manchmal auch zu kompliziert, weil ich mir denke so, oh, das hört sich dann schon zu
abwertend an.
Zu abwertend an ist es ja gar nicht gemeint, sondern wir reden nicht über 20 Jahre alte Hip-Hop-Alben, sondern wir reden über aktuelle Sachen. Und
die man nicht in einen geschichtlichen Kontext packen muss, ey.
Noch nicht. Das könnte noch Hits werden. Nein, es sind Hits. Und ja, ich würde gerne, glaube ich, mit euch drüber sprechen. Das ist sogar, ich hätte ihn drauf gemacht, wenn du es nicht getan hättest, David, weil ich freue mich wirklich sehr, dass unser Freund B. Bilbo jetzt sein neues Projekt angekündigt hat und mit Dunkelhell, in Klammern Intro, den ersten Song veröffentlicht hat. Ich weiß nicht,
ob es ein
Single beraten war.
Ja, ich würde sagen, kann man als Single bezeichnen und obviously das Intro vom neuen Album, wie es dir schon sagt.
Und ja, das hat mir auf jeden Fall direkt schon richtig, richtig viel Bock gemacht auf das Album. Und ich finde es halt auch, ist halt produziert von Paz und Miramaro. Und das ist ja, Paz hat ja das letzte Album, das mir wirklich ausgesprochen, ich glaube, es war sogar mein Lieblingsalbum in dem Jahr. Wann ist es denn gewesen? Jetzt bin ich natürlich nicht so vorbereitet. Naja, egal. Großartiges Album. Falls ihr es noch nicht gehört habt, hört euch das erste Album von B. Bilbo an. Es ist hervorragend. Und es ist unter anderem auch deswegen vorhanden, weil es Paz produziert hat. Und in diesem Intro wird quasi so ein bisschen diese musikalische Leitung oder diese Beatleitung von Paz an Miramaro übergeben, finde ich auch sehr schön gemacht und ja, ist alles sehr stringent und ich weiß nicht, du hast es drauf gemacht, David, wie hat es dir gefallen? Offensichtlich auch gut.
Total, also genau, Karussell, das Album davor kam 2022, hast du völlig recht und also, du hast es eigentlich so auf den Punkt gebracht, wie ich es nicht besser hätte machen können, weil ich einfach diesen Übergang liebe von, das letzte Album wurde von einem Produzenten maßgeblich mitgeprägt, weil er halt alle Songs darauf quasi produziert hatte, auch super viel von den Gitarreneinflüssen einfach die Paz als Produzent mitbringt, da irgendwie sich drauf widerspiegeln an diversen Stellen. Es gibt ja auch ganzes Solo und so weiter. Es spielt eine wichtige Rolle auf jeden Fall, wenn man dieses Album als Gesamtes angeht. Und ich liebe voll diesen Gedanken, dass es jetzt einfach dieser Intro-Song, diese Übergabe ist, wo quasi das Alte noch einmal mit hochgeholt wird. Es ist wie Staffelübergabe, einfach im Sinne von musikalische Staffelübergabe. Und ich bin jetzt einfach in der Annahme, dass dann Paz damit seinen Teil auf diesem Album quasi erledigt hat und dann genau.
Ich blicke da auch mit einem wehmütigen Auge drauf, weil ein zweites Paz-Bilbo-Album, hätte ich vom Gefühl her auch gefeiert, aber ich bin sehr gespannt.
Man darf und muss sich auch immer weiterentwickeln und auch neue Ecken erkunden. Ja. Ich habe den Song auch total geahnt. Für mich hatte das so einen kleinen Throwback-Mini-Nostalgie-Vibe, weil der Gute mir diesen Song, dieses Intro über Handy-Lautsprecher abgespielt ans Ohr gehalten, letztes Jahr auf der Safe-Fabrik schon gezeigt hat, weil er da schon fertig war und sowieso, glaube ich, super viel von dem Album da schon fertig war, aber vielleicht noch nicht fertig gemastert und so weiter. Es stand aber im größten Teil schon und da habe ich quasi schon den Vorgeschmack gekriegt und mir so ein, zwei Zeilen zumindest sind mir auch im Kopf geblieben. Und dann jetzt das ganze Ding nochmal zu hören und dann wieder reingeholt zu werden, bockt extrem. Und ich habe, ich freue mich auch auf nächsten Wochen und Monate, bis dann irgendwann am Ende von dem das Album auch kommt. Ich bin sehr gespannt.
Ja. Und nicht, dass es jemand erwartet hätte, aber es wird inhaltlich auch schon klar, dass wir kein locker leichtes Sommeralbum zum Chillen und Party machen erwarten können, sondern dass da auch wieder eine gewisse Schwere wahrscheinlich mit drin stecken wird. Auf jeden Fall, sagen wir mal, ein großes Spektrum, eine große Bandbreite wieder von hell zu dunkel, von dunkel zu hell und eben in der ihm sehr eigenen Bildsprache, Wortwahl, so, das ist, hat mich auch direkt wieder gecatcht und hat mich direkt wieder auch so zu Karussell zurückgebracht.
Ja.
Richtig gut.
Mir ist total im Kopf geblieben übrigens, diese Line redet nicht von Anglizismen, wenn ich sage, das ist weird. Also weißt du, da habe ich wirklich, nice. Da bin ich mehrmals dran hängen geblieben, weil es auch irgendwie, also ich habe das wahrscheinlich nicht perfektestens hingekriegt, aber er spricht es wirklich so perfekt aus auf diesem Song, so wie es recorded ist. In beiden Sprachen wäre das wirklich völlig legitim quasi, das Wort darin zu sehen. Habe ich sehr geahnt, so ein mini kleines Detail, so eine Zeile, aber ja.
Es ist, man kann nochmal Funny Lines droppen.
Definitely. Thema Humor. Ich werde ja nur geteased. Was soll das?
Ja, guter Teaser.
Ja.
Ja, ich weiß nicht. Also, ich wäre bereit für die sogenannten Honorables, aber ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, dass
ja,
noch warte. Einiges aufgeladen. Da sind irgendwie so. Warte.
Also, ja. Wir machen einen kleinen Übergang, wenn wir bei Funny Lines sind und wenn wir vorhin schon mit Jace angefangen haben, dass es um so ein bisschen manchmal stupid Zweiliner, einfach nur ne, so ein Zwei-Zeilen-Punch und sowas geht. Helmut hat ein Album rausgebracht. Das Album Der erste vollkommen symmetrische Mensch.
Komplett kranker Albumtitel, muss man ja sagen. Auch das Albumcover wild. Also mit diesem Albumtitel zusammen. Wahnsinn.
Ja. Und wir hatten ja schon ein bisschen über den Song Wo ist Lena letztens geredet, der auch auf diesem Album drauf ist. Ja. Und ich würde sagen, dieses Album ist komplett so wie dieser Song. Es werden einfach wirklich stupid diese Lines immer auch ziemlich genau in diesem Stil gerappt. Nämlich wirklich so zwei Zeiler hintereinander weg, wo immer eine richtig schöne große Pause auch gelassen wird.
Ja, zum Nachdenken.
Zum Nachdenken und aber auch zum Adlibs da reinballern, ja, die nicht von dieser Welt sind. Und also wer Bock auf so richtig hängen gebliebenen, auch das würde bei einem A Cappella-Battle von Don't Let the Label Label You oder so, würde das 100% ziehen. Das wäre halt kein besonders ne, aggressives, ernsthaftes Battle, aber das würde die Leute so hart mitnehmen, weil da sind ja Sprüche mit dabei.
Ist einfach ein voll eigener Film, ne? Nicht, weil es irgendwie das Härteste oder das krass Abwertendste ist, überhaupt nicht, aber das sind Lines, die kannst du dir nicht ausdenken, außer du bist Helmut, ne?
Ja. Es ist halt auch ein ganz wilder Flex, der so eine gewisse intellektuelle Arroganz natürlich auch mit sich bringt, die ich aber gerade in so einer Form auch, die Beats sind ja alle extrem chillig, ne? Sehr, sehr feiern kann.
Dazu kann ich eigentlich den Beats kurz einen Einschub für mich. Also Helmut ist vielleicht auch, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, aber ein bisschen bekannter eigentlich geworden. Sagen wir mal viral. Der Beruf ist das Wort viral, weil er halt eben seine Instagram-Edits gemacht hat mit,
ja,
würde ich halt einfach sagen, genau solchen Beats, die er jetzt halt eben berappt hat, die er jetzt aber auch schon auf so Edits hat, er auch diese Songs einfach auch schon so eingebaut und es funktioniert halt auch einfach gut und er ist halt einfach weiter in diese, ich sag mal, künstlerische Richtung gegangen so und ja. Aber eigen.
Ja.
Eigen, aber
bevor wir vielleicht nochmal kurz so ein bisschen weiter da in diesen Stil und dieses Album reingehen, wisst ihr, woran mich das total auch erinnert hat? An Harry Quintana.
Okay.
An dieses
das
Album.
Das musst du kurz erklären. Hier,
zwanglose Lieder mit tropischem Flair. Alleine schon der Titel, finde ich, ist ja irgendwo so ein bisschen.
Fair. Und da ist bei mir halt nur dieser Fußballsong hängen geblieben, weil das so eine Legende
das ist. Das Album mit dem tropischen Flair ist definitiv gelungen. Voll.
Das ist ein sehr gelungenes Album. Da sind auch noch mehr so, ich würde fast sagen, Themensongs halt drauf, ne, die ein bestimmtes Thema umreißen. Aber der kann das auch genauso auf diese extrem chilligen Beats mit einer gewissen intellektuellen Arroganz halt so ein Battle-Rap da so rüber zu ziehen, der einfach extrem dumme Lines immer wieder hat, aber die einfach davon leben, dass das ein komplett wilder Wortschatz auch einfach ist. Und in diesem Moment möchte ich ein kleines Quiz mit euch machen.
Oh!
Und zwar.
Oh, jetzt kommt so, ich habe Angst, das wird jetzt so richtiges. Okay. Wie so damals Mini-Quiz. Harald Schmidt-Show, die wo Aufhänger war, die Leute sind so dumm für die Tagesschau und dann so Quiz aus der Tagesschau so Wörter, was bedeutet dieses Wort? Und ich jetzt würde so richtig auflaufen gelassen, weil wir nicht wissen, was eloquent heißt.
Ich habe kurz überlegt, ob ich wirklich so eine Liste, so richtig Deutschlehrer-Swag auch wieder raushängen lasse und so eine Liste mit den wildesten Fremdwörtern mache. Ich habe
Schreib das mal auf Notizen für Tape for Break.
Könnte man theoretisch machen. Alleine schon, also ein Wort ist mir aufgefallen, immakulär.
Oh Gott.
Ich kenne nur immatrikuliert.
Genau. Ich wüsste es auch nicht, ich habe es auch nicht nochmal nachgeguckt, aber das halt auch auf einem Song, der das literarische Quartett heißt und der immer wieder Soundschnipsel von Marcel Reich-Ranitzky.
Ich bin so ein Weird Guy. Ich bin inzwischen in so einem Instagram-Reel-Gefängnis gelandet, wo ich immer mal wieder auch so Ausschnitte aus dem literarischen Quartett bekomme.
Geil.
Wo Marcel Reich-Ranitzky irgendwie was heißt es. Ich finde es geil, also ja. ich finde das.
Ich finde, funny. Das ist umschreibt aber auch ein bisschen die Energy von dem Album. So Marcel Reich-Ranitzky und wie er mit Menschen spricht, über Menschen spricht.
Ja, aber Marcel Reich-Ranitzky ist ein bisschen lauter.
Ja, okay. Ja. Nee, das kleine Quiz ist, ihr erinnert euch vielleicht noch daran, dass es vor, ich glaube jetzt sogar knapp 10 Jahren, eine Studie zum Wortschatz im Deutschrap.
Natürlich.
Ich hasse das ja immer, wenn so Studien viral gehen und dann wird immer nur über diese dummen, runtergebrochenen Ergebnisse, keiner checkt mehr, was haben die für Methoden für
das Stichwort. Komplett. Das war so dumm.
Da war so jemand richtig Weirdes auf der Eins.
Das hat die Medien auch beherrscht, dieses Thema.
Genau, und das war so schlecht gemacht.
Gut, dass wir jetzt nochmal drüber sprechen.
Pass auf, aber in diesem Zusammenhang denke ich mir, kann man jetzt nicht eine AI einfach mal darauf ansetzen, weißt du? Oh. Und das mal wirklich machen und das nicht nur irgendwie die 30 letzten Songs, die rausgekommen sind, sondern einfach das komplette, die komplette Diskografie von Leuten durchgehen und das mal wirklich ausrechnen lassen, was die für einen großen Wortschatz haben. Denn ja, wer erinnert sich noch, was damals auf der 1 war und was dann so
Kollege?
Besprochen wurde?
Ich glaube, Kollege.
Der war auf der 2, denn es gab noch einen Menschen, der ihn getoppt hat.
Morlock Dilemma?
Vollkommen richtig.
Ja. Ich glaube, vorne waren auch irgendwie noch OG Kimo und Sixten.
Damit zu tun gehabt. Und deswegen, das wäre halt auch das Spannende. Ich glaube, es gab damals auch ein paar Untergrundrapper, die wären da vielleicht noch höher gelandet.
Das Ding, du musst ja erstmal alle Texte irgendwo sammeln, weil die Genius-Datenbank ist leider nicht so vertrauenswürdig. Wir wissen es alle. Also die Qualität war vor 10 Jahren bei Genius halt deutlich höher, weil Leute das aktiv gepflegt haben. Mittlerweile ist es halt so eine Brache und jeder kann da reinschreiben, was er will. Ist nicht geil.
Schade.
Schlecht für Hip-Hop auch.
Ja. Denn ich denke halt, alleine dieses Album würde wahrscheinlich schon, also wenn man von Helmut nur dieses Album nehmen würde, würde er schon sehr hoch gerankt werden, weil es einfach so unfassbar viele verschiedene Worte, auch seltsame Stadt- und Dorfnennungen und sowas gibt. Ja. Also
die Appalachen werden zum Beispiel auch gemenschen. Ja. Das haben wahrscheinlich recht wenige Deutschrapper bisher geschafft, die Appalachen zu menschen.
Das stimmt. Auf der 3 damals jedenfalls noch bei dieser Wortschatzstudie, Johann Wolfgang von Goethe.
Da.
Um das Ganze.
Der war ja so ein bisschen Kontext auch der Maßstab, weil wenn man Goethe für was feiert und wenn er Deutschland prägte, dann weil der Wortschatz so groß war, natürlich, weil er verschiedene Worte benutzt hat, sehr wichtig.
Im Grunde war er der erste deutsche Rapper.
Ja.
Auf der 4 dann Haftbefehl und auf der 5 Prinz Pi.
Ja. Das ist auch so weird alles.
Da hat auch keiner mal gefragt, was wurde untersucht, was wurde genau untersucht, welche Alben wurden.
Vielleicht hat Prinz Pi diese Studie auch geschrieben und sich so noch auf den 5. Platz geschummelt.
Das einfach ist das
so,
Beste, um seine, was er noch erreichen konnte.
Zu steigern, so. Aber nicht zu offensichtlich, deswegen noch ein paar andere nach oben platziert. Ja, wild.
Also, man muss auf jeden Fall auch diesen Humor von Helmut auch mögen.
Voll.
Weil es schon weird ist, wenn die Adlibs dann so ein Fürwahr oder sowas.
Genau, ich denke auch, also ich habe das ja letztes Mal auch bei den Orsons, als wir in der Kategorie über die Orsons geredet haben, gesagt, dass es für mich Grenze zum Cringe ist. Ich kann mir vorstellen, dass für viele Leute Helmut sowas ist, weil der Sprachgebrauch halt einfach so außerhalb jeder Normalo-Welt irgendwie ist. Aber das ist so ein bisschen, wenn man so ein bisschen drin ist in dem Universe und auch schon ein bisschen voraussehen kann, was das ist und sich drauf einlässt, dann ist es halt todeswitzig und irgendwie frisch und ganz, also wirklich unterhaltsam. Und ich musste jetzt wirklich dolle über dieses immakulär nachdenken. Ich glaube, das ist kein echtes deutsches Wort und ich glaube, das ist seine Verdeutschung von immaculate im Englischen, was so super ordentlich und clean und so weiter ist. Also Immaculate Room, so der perfekt aufgeräumte, ordentliche Raum irgendwie. Und ich glaube, er hat es einfach verdeutscht und hat immakulär draus gemacht. Aber natürlich, es gibt gar nicht das Wort.
Es gibt keine
Worte. Auch hier wieder die schöne Verbindung vom Deutschen und Englischen, ne, wie wir in der Kategorie auch gerade schon so ein bisschen besprochen haben. Ruf.
Ja.
Man kann es immer wieder von dem einen ins andere rüberholen, ja.
Es ist ein wildes Ruf. Album auf jeden
Fall.
Ich dachte, es ging wieder um Griechenland. Naja, egal. Welche zwei Alben soll ich denn auf unsere wunderbare Playlist drauf machen?
Welche Songs meinst du?
Ja.
Das eine von Torben auf jeden Fall. Also das literarische Quartett. Und ich ist würde...
Auch so geil, dass Rapper an sowas noch denken. Das finde ich allein schon outstanding.
Ja, ist wichtig.
Cool.
Auf jeden Fall.
Cool.
Und ich würde noch...
ich finde es immer cooler.
Ich weiß nicht, ob der Begriff sich da anwenden lässt, aber er ist ausgedacht. Insofern, ja, er lässt sich definitiv anwenden.
Warum folgst du mich dann? Naja.
Aus Prinzip, Leo. Ich würde noch Rantensalat an Granatapfel auf die Playlist tun. Braucht man jetzt auch nichts weiter zu sagen, ja, was dieser Songtitel ist. Ja, zusammen mit Stockinger. Grüße. Ja,
wo es auch, jetzt machen wir mal einen. Den Witz machen wir auch jedes Mal, wenn wir es machen. Jetzt machen wir mal einen 1er-Übergang. Wo es auch um Querreferenzen zu popkulturellen Sachen von vor 20 Jahren geht, ist Audio 88. Die Zahl 88 steht für Hip-Hop. Schlingensief im Dschungelcamp. Wer ist Schlingensief? Das muss man erstmal wissen. Wusstet ihr das davor?
Ja, ich wusste es, aber ich arbeite ja mittlerweile auch in der Theater-Opern-Welt, deswegen.
Ich habe nur so ein vages Gefühl davon und habe nicht mehr genau Bock gehabt, irgendwie nachts schauen, wer das nochmal genau war. Ich weiß halt irgendwie so Fernsehmensch, der irgendwie auch so ein bisschen Hochkultur und naja, irgendwie.
Der war halt auch
irgendwann selbst umgebracht, weiß ich nicht.
Der war halt auch vor allem, also der war halt so Theater und also so Regisseur am Theater und so weiter, auch Autor, aber der war halt auch so Aktionskünstler und ich glaube, die meisten Leute verbinden mit Schlingensief halt so das Aktionskünstlerische, was immer so krass provokativ irgendwie war und so aufrüttelnd und sehr streitbar auch auf jeden Fall immer.
Das sind Feuilleton-Wörter. Aufrüttelnd und streitbar. Geil.
Ich bereite mich auf meine Karriere als Autor schon mal vor im
Feuilleton-Bereich in 20
Jahren dann.
Für wahr.
Ja, aber das war so ein bisschen Schlingensief. Aber wenn ich jetzt sage, so aufrüttelnd und streitbar und so weiter, dann checkst du zumindest schon, warum Audio 88 sich selber eine Brücke dahin gebaut hat.
So, ja.
Genau.
Ja, Tom, du hast den Song auf die Playlist gemacht. War das nur so eine Honorable Mentions oder?
Tatsächlich eher so eine Honorable Mention. Ich finde es ganz cool, dass das der Auftakt zu dem Album Böse Wörter, glaube ich, ist, bei dem ich das Cover, was man schon sehen kann, extrem stark finde. Kann man sich auch mal reinziehen. Aber irgendwie gefiel mir alleine auch schon der Titel ganz gut, sich selbst da so in Deutschrap als Dschungelcamp zu verorten.
Ja, ey, du, ich find's auch stark. Also ich freue mich eigentlich, wenn Audio 88 wieder so ein Album hoffentlich in diesem Stile macht, ist für mich im Grunde genommen deutsche Jays.
I don't know.
Das zieht sich jetzt einfach durch, also ja, zieht sich durch den Podcast durch, naja, egal.
Ich fand die Audio 88 drauf Mentioning auf jeden Fall auch spannend. Ich glaube, ich hätte ihn auch selber sonst drauf getan. Ich bin sehr gespannt auf das Album, weil ich wirklich in den letzten Jahren, ich sag mal, ich war eine Zeit lang echt ziemlich Fan von so Audio 88 und Yesin. Ich sag mal, gerade um die Phase rum, als normale Musik kam und auch irgendwie mit dem Frühwerk.
Das ist 10 Jahre her.
Ja, ist 10 Jahre her, aber mit dem Frühwerk, was Audio davor auch irgendwie schon vorgelegt hatte, auch solo, aber auch mit Yesin. Ich meine, da folgten dann ja auch so ungefähr 3 bis 5 Jahre, wo ich auch weiterhin Fan war. Es war jetzt nicht eine... Aber danach war es halt so, alles, was dann irgendwie kam, hat mich gar nicht mehr gecatcht. Und ich habe jetzt ein bisschen Hoffnung, dass ein Audioprojekt mich jetzt vielleicht doch wieder ein bisschen abholt. Und ich mochte es zumindest, der arbeitet jetzt mehr mit Shelterboy zusammen, der eigentlich nicht aus dem Hip-Hop-Bereich kommt und seine Musik mitproduziert, weil sie sich irgendwann über Wege angefreundet haben. Und es ist ja halt auch so ein kleines Gitarren-Einschub-Solo-Ding in dem Song mit dabei. Und ich mag das zumindest, in welche Richtung das geht. Fand Audio zumindest auf jeden Fall griffig. Also eine Line
gefällt mir als Wort.
Also eine Line war irgendwie, die fand ich halt krass, ich kann sie gerade nicht perfekt rezitieren, aber basically erzählt er so, ja, einer deiner Liebsten wird nachts im Park abgestochen und so 5 Jahre später gibt's halt einen Podcast, der mit der Story ein Stadion ausverkauft, weil die Leute sich das True Crime Ding live reinziehen wollen. Und das fand ich so, das war mal wieder endlich mal wieder so eine richtig schmerzhafte, treffende Audiobeobachtung über. Das ist halt so völlig, für uns als Gesellschaft ist das natürlich völlig normal, dass das passiert quasi, aber wenn man es einmal so ausspricht, ist es so, ja, krank eigentlich, so bisschen weird, dass es tatsächlich unsere Reality ist. Ah, ich finde schon.
Ich denke, das halt, also das ist schon sowas, was ich über Leute, die True Crime gerne hören.
Aber also ich glaube, wir zählen einfach, ich finde es auch, aber ich glaube, wir sind da weit weg vom Mainstream, weil das ist eins der beliebtesten Podcast-Genres überhaupt in Deutschland.
Ja, safe. Aber
das war, ich meine nur, die meisten Menschen sehen das, glaube ich, anders und für die ist das Normalste der Welt.
Da müssen wir jetzt mal das Venn-Diagramm auspacken mit Leuten, die True Crime hören und die Audio 88 hören. Ich glaube, die Schnittmenge ist gering.
Also, vielleicht würde man sie da finden, wo die Leute auch noch alle Fan von Vis-a-vis sind, denn die hat ja über Jahre einen True Crime Podcast mit einer Partnerin zusammen gemacht.
Mit Ines Agnoli.
Genau. Und hat das Ganze jetzt aber auch ein bisschen verändert und nennt ihren Podcast, den sie jetzt alleine macht, halt nicht mehr True Crime, sondern True Stories. Und es geht alles so ein bisschen in eine andere Richtung, weil die nämlich, glaube ich, auch
aber ich das Gefühl gehabt also, hat. Für mich war das auch eine mehr oder weniger, also sie ist ja bei Weitem oder sie die beiden nicht die einzigen, die das machen und die das auch erfolgreich machen. Aber ich muss, also für mich ist es schon eine mindestens indirekte Referenz auf das Schaffen von Vis-a-vis in den letzten Jahren. Ja. Also definitiv kann man so auch aussprechen. Ja. Ja. Naja. Ich bin gespannt,
was da kommt. Fand ich auch eine starke Line. Ich fand, mir hat eigentlich die Line, ihr wart nur zu faul, euch einen besseren zu suchen, eigentlich auch stark.
Ja.
Das ist wieder so ein selbstreferenziell, aber ich finde das gut.
Voll.
Mir gefällt das.
Ich habe das Gefühl, wir sollten vielleicht nicht zu viele Singles in den nächsten, also wenn die nächsten Wochen oder Monate welche kommen, dass wir nicht jede Single besprechen, sondern vielleicht sollten wir in das Album reingehen, weil ich will jetzt schon mit Leo über so einzelne Lines diskutieren, weil ich checke, warum du die gut fandst. Ich glaube, direkt davor rappt er halt, ich habe nie gesagt, ich bin einer von den Guten. Und da dachte ich mir so, das ist der schlechteste Flex ever, weil also für mich sind die Schlechten halt meistens übergriffige Arschlöcher. Und wenn du sagst, du willst jetzt aktiv keiner von den Guten sein. Ja,
eventuell hat man da auch das...
Harter Schnitt. Gut, gehen wir weiter.
Future Bay, echte Männer.
Nein, das finde ich unfair. Ich finde es unfair, so gegenüberzustellen, weil ich fand den Song... Machen wir trotzdem jetzt so zumindest den Übergang, weil ich fand den Song wirklich herausragend stark. Das ist eigentlich mein, ich glaube, den Song, den ich in letzter Zeit sehr oft gehört habe, sagen wir es mal so. Es ist einfach so, ey, wenn Future Bay rappt, dann geht mein Herz auf. Ich finde das einfach so cool und so stark. Ey, ich finde ihre anderen Sachen, die sie macht, gefällt mir auch irgendwie, aber eigentlich im Herzen Rapperin.
Immerhin haben wir uns ja im März auch in dem Monat des Internationalen Feministischen Kampftags befunden und ich glaube auch sogar im Zuge
da
dieses raus. Ist es auch rausgekommen. Ja.
Ich liebe auch den Frage, wie das so mit diesem Bass so tief geht. Das
ist Produktion ist auch wieder geil.
Starker Song. Richtig geil. Ja. Ihr habt da wahrscheinlich nicht mehr dazu sagen. Ich meine, manchmal muss man auch einfach sagen, es ist ein starker Song. Wir sind in den Honorable Mentions angekommen und
voll, wir sind, wo wir sind.
So nämlich.
Mäßig.
So, Tom, du hast noch einen Elo-Song drauf gemacht, von dem ich das Gefühl habe, dass es eigentlich so ein Song ist, den du im Release da nur bekommen hast, so wie ich Gerda-Songs drauf bekomme von irgendeiner tibetanischen Jodel-Band, die auch Gerda heißt. Und weil ich irgendwann mal das Gerda-Album gehört habe, kriege ich irgendwie einen Gerda-Song, hast du diesen Elo-Song drauf bekommen. Hat man das verstanden, was ich gemeint habe? Egal.
Nein. Ich habe es verstanden, aber ich glaube,
die wissen.
Aber ich glaube, es stimmt nicht.
Das ist das Witzige daran.
Ja.
Aber der Song hat irgendwie auch schon so russisch-kyrillische Buchstaben, dies, das,
ich habe recherchiert.
Gott sei
Dank. Der Song heißt Nienavidet, glaube ich. Wahrscheinlich komplett gebutschert jetzt gerade.
Was heißt das?
Es heißt Hassen. Überraschung. Also Überraschung, dass Elo auf einem Song mit drauf ist, der Hassen heißt. Denn auch hier wieder extrem düstere Vibes. Aber die Lydia, die da mit drauf ist, ich finde, bringt russischen Rap und deutschen Rap und wie sie ineinander so übergeht, extrem geil irgendwie rüber. Es ist schon sehr düster alles, es ist schon irgendwie alles eine sehr sehr schwere Stimmung so auf dem ganzen Ding drauf, aber ich finde, das hat extrem cool irgendwie zusammengepasst.
Ja. Checke. Für mich war es irgendwie sperrig wegen Sprache und überhaupt, aber ja. Aber es ist okay. Wir sind ja in den Honorable Mentions.
Komplett.
Man da wird nicht länger raus. Diskutiert, es wird einfach mal akzeptiert.
Ja. Und ich muss aber dazu auch noch sagen, Elo regt sich ja in seinem Part nochmal extrem darüber auf, dass irgendwelche Fans von ihm immer irgendwie ein Album erwarten, obwohl keins angekündigt ist und ihm dann sagen, ja guck mal hier, ich stream doch die ganze Zeit deine Songs und sowas und er dann nochmal ganz klar sagt, ey, davon kann ich mir nichts kaufen und von deinen Props kann ich irgendwie nichts haben. Und das hat mich auch nochmal ein bisschen motiviert, jetzt, wo ich wieder ein bisschen mehr Geld verdient habe. Ich glaube, ich möchte gerne mal ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen und Elo komplett unterstützen.
Uff, ich glaube, du hast eine ganz tolle Gelegenheit verpasst, aber vielleicht erstellst du ja nochmal einen Account und slidest ihm in die DMs, weil er hat ein paar Wochen her maximal so eine Aktion gemacht, dass er bei Insta einfach so, ich glaube, Vinylbande so 3 Vinyls kaufen für ein Fuffi, weil vielleicht ein bisschen was im Lager oder wie auch
genau eine, sowas,
vielleicht, ja. Vielleicht kein Lager, vielleicht der Raum, wo die Vinyls gelagert sind zu sein, aber weil vielleicht nochmal ein bisschen was loswerden wollt mäßig, da konnte man irgendwie einen coolen Schnapper machen und sich halt 3 Langspielplatten besorgen.
Vielleicht ist ja noch was übrig geblieben.
Langspielplatten.
Ja. Das Medium der Zeit, Mann.
So wird nämlich der Wortschatz dieses Hip-Hop-Podcasts nach oben geschoben, dass wir nämlich bei der Auswahl der wortreichsten Podcasts
auf Platz 9
kommen. Und wir schieben uns hoch aus der Abstiegszone.
Unser Trick ist jetzt immer nur so 1,5 Stunden Folgen zu machen, damit man möglichst viele verschiedene Wörter und Wörters sagen kann. Ja, und dann kommen wir im Ranking ganz hoch und irgendwann gewinnen wir einen deutschen Podcast-Preis.
Ausgezeichnet.
Immakulär.
Nice, Leute. Ich spring hier kurz rein, weil ich auch noch so eine richtige honorable Mention habe. Habe ich nämlich mit dir schon drüber geredet, Torben, weil da kam von Paris, Texas, das Album raus, ey, They Left Me With Sword. Und ich bin so halb angetan irgendwie. Ein paar Tage später, es war aber Real Rap nach unserer Aufnahme, kam die zweite EP, They Left Me With A Gun, raus. Mhm. Und dann bin ich irgendwie da nochmal eingestiegen, war schon ein bisschen mehr. Mittlerweile mag ich beide Projekte voll, habe komplett reingefunden. Yes. Deswegen möchte ich von der EP der Left Me With A Gun noch den Stripper-Song und einen anderen, den Leo schon längst auf die Playlist in diesem Moment getan hat, den ich nicht mehr namentlich benennen kann, drauf tun. Aber ich kann auf jeden Fall empfehlen, sich in die EPs reinzuhören. Ist tatsächlich, ja, mit der wenigen Zeit, die seitdem vergangen ist, fand ich es mittlerweile viel besser und dachte wieder so, ja, holt mich dann am Ende eigentlich doch irgendwie ab.
Ja.
Ja, ein Glück.
Puh. Und dann noch von einem anderen Projekt, was auch rausgekommen ist. Du hast auch die Sachen draufgepackt, David. Drama Kuba hat jetzt das komplette Album rausgebracht.
Eine ziemliche Überraschung auf jeden Fall. Das ist eins der wahrscheinlich interessantesten Untergrundprojekte, die irgendwie dieses Jahr rauskommen, was man irgendwie auch, ich habe das Gefühl, man konnte das nicht sehen, dass das in der Form und so kommt und was da wirklich alles mit rauskommt, aber es ist ein krass von
Rapper auf jeden Fall auch.
Ja, voll. Es ist ein krass von Memphis Rap und Dirty South durchzogenes Album. Ganz viele Bilder und Themen, die man aus diesem Genre so kennt, spielen da mit. Und man hat natürlich Kuba immer schon, ich sag mal, in so einer Ecke auch verortet, die auch so in Richtung ein bisschen Horror und so düstere Bilder zeichnen. Das passt ja auch voll zu dieser South-Ecke. Voll. Aber jetzt so in dieser Deutschrap Memphis Rap Nischenbubble ist ja bisher halt nicht so dolle aufgetaucht, zumindest nicht so mega krass connected mit den Leuten, die da irgendwie so mit vorne dran sind. Und dann kommt er mit diesem Album um die Ecke, was nochmal, also wie gesagt, Anleihen und so gab es auch auf dem Nord-Nord-Musik-Tapes und so weiter durchaus schon. Ist jetzt nicht so, dass er weit weg davon war. Und dann kommt er mit so einem Album um die Ecke. Er ist so ein deutscher Untergrundrapper, der seit Jahren irgendwie am Start ist und bringt es über Bagage raus, also das Leipziger auch, kann man vielleicht Untergrundlabel nennen, auf jeden Fall, also super, super spannend und stark, was die gerade alles auf die Beine stellen, das ist mega, und kommt einfach mit so einem Album um die Ecke und da ist so ein Project Pat Feature drauf. Und welcher Deutschrapper bringt denn diese Moves? Also das hat mich irgendwie nochmal anders weggeholt, auf jeden Fall.
Ja.
Hast du vielleicht auch ähnlich gesehen.
K.I.Z. Die Ansagen von ihm. Ja, komplett. Und vor allem das Album Krach zu nennen und dann sind aber so viele geile Beats von Trier da drauf. Ich finde, das passt auch. Das ist wirklich ein perfektes Match irgendwie zwischen den beiden. Was mir auch nochmal zeigt, boah, ich liebe einfach Trier-Produktionen. Das ist alles so, so rund irgendwie. Ja.
Ja.
Hat mir auch gut gefallen.
Ja, voll. Und also, ne, KIZ auch gut vertreten auf dem Album. Aber das ist so, so weit erwartbar und die liefern das auch gut ab. Aber ja, ich kann es auf jeden Fall voll empfehlen für so dopes Untergrundalbum. Was, also wie gesagt, ich habe nicht erwartet, dass das einfach so, so ein insgesamt auch rundes Ding wird. Irgendwie, ich finde es echt ziemlich gelungen.
Ja. Ja, und wenn wir bei untergrundigen Sachen mal wieder sind, der BBZ und Sazu sind auch auf einem richtig geilen Beat von Azad John drauf. Es geht mal wieder um die schöne Zahl 31, die ja schon viel immer wieder genutzt wurde im Deutschrap. Und hier wird es sogar nochmal richtig gut erklärt. 3.1 BTMG, der Paragraph. Dass es um den Paragraph des Strafgesetzbuchs geht, wo es darum geht, dass du, ich glaube, Schulderlass oder halt Verminderung bekommst, wenn du bei so einem Betäubungsmittelgesetzverstoß aussagst bei der Polizei gegen andere. Ja, ja. Und ja, da wird einfach komplett hart wieder rübergegangen. Ich finde, der vielleicht auch wieder inspiriert durch Rap-Partnerin Sazu noch mal härter, noch mal irgendwie direkter so drauf. Und Zaza halt auch wieder, ach, Traum. Freut mich sehr. Wäre richtig geil, wenn, wir haben vorhin drüber gesprochen, Sazu wird im Mai ein Konzert in Berlin haben, wenn DRBBZ da auch mit dabei ist. Denn es ist nicht nur Sazu, es sind Sazu und die Fras und wahrscheinlich auch die Fratellas, wenn man so sagt.
Ich glaube schon, ich war gerade Fratinas, das ist auf keinen Fall, ich bin krank ausgedacht.
Ich glaube, es ist sogar noch ein anderes Wort. Fühlt
sich so heftig an, weil ich habe irgendwie 555 Tage Streak bei Duolingo und weiß nicht, was Schwester gerade heißt. Peinlich, naja, aber das ist halt...
Also auf Italienisch jetzt meinst du?
Ja.
Ist das Sera oder sowas? Na, egal, ich schmeiß hier Sachen rum, ist auch egal. Wir wissen nicht, weil wir sind ungebildet, aber Konzert wird wahrscheinlich gut, wir werden wahrscheinlich... definitiv am Start sein.
Yes.
Und mindestens mal diesen Sazu-Auftritt.
Sorella ist
es. Das könnte hinkommen. Ja. Definitiv diesen Sazu-Auftritt und vielleicht auch der BBZ-Feature-Part-Auftritt, Gastauftritt und so weiter mitnehmen. Man kann nur empfehlen. Kommt. Okay, ich gucke hier gerade noch mal Liste durch. Ich hab noch eine ältere Honorable Mention, die liegt ja schon eine Weile. Ich glaube, Leo, korrigier mich, aber Turtok ist doch bestimmt ein Pokémon-Bezug.
Ja, über Big Man Blastoise haben wir doch letztens erst noch.
Ich schwöre dir, Peer Pressure hat garantiert diesen Song auch gehört und hat den immer gemacht. So, finde ich stark.
Shoutout an Peer Pressure und Oro auf jeden Fall. Es ist eine Late Honorable Mention, aber jede Honorable Mention ist eine Mention. Insofern... wollte ich das nochmal mit reinwerfen, quasi aus der Doppelsingle den zweiten Song geklaut, das Doppelsingle rund um Mintblau. Empfehle auf jeden Fall, sich reinzuhören und diese Vibes wiederzugeben. Auch das seit Jahren schon der gute Untergrund-Shit aus Hamburg. Ansonsten, wenn ich mir das hier so angucke,
deins fertig?
Also habt ihr vielleicht noch Sachen loszuwerden, aber ich glaube, ich bin gut.
Ich würde gerne den einen, den ich habe, als letztes auch gerne draufsetzen.
Ich glaube, einfach auch, weil uns das jetzt in diesem Monat bevorstehen wird, es kommt ja diese Hotbox-Sampler-Geschichte von Marvin Game raus und da drauf in dem Zusammenhang ist auch das NRW nicht Italien schon mal gespielt worden von Lugatti, was ich auch wieder extrem chillig finde. Ich mag einfach wirklich, wie Lugatti schreibt und will ich auch noch mit draufpacken.
Bei mir gibt es nur ein bisschen Vibe-Musik. Obong Jaya zusammen mit Little Sims Flut, den ich hätte gedacht, dass der auch von euch vielleicht kommt, weil ich fand den
das Little Sims Album ist ja auch schon angekündigt und ich finde es super, dass du den drauf gemacht hast, aber wir müssen da auf jeden Fall einfach über das Album reden, wenn es kommt.
Ist wahrscheinlich so, du machst in den letzten Jahren viele, viele coole Sachen so. Und dann würde ich gerne als letztes draufhauen, weil der mich so silly gecatcht hat, weil ich den einfach auf meiner du kommst einfach rein, siehst irgendwie so, HDF, geil, halt die Fresse-Song und es wird einfach so Girls Just Wanna Have Fun gesampelt und AOB, Said und die ganze Gang ist finde ich irgendwie, ich finde es irgendwie witzig und im Endeffekt habe ich den Moment, wenn man es vielleicht selber hört und den Witz in dem Moment hat, vielleicht schon verraten, aber gut, ich finde es, ja, so ist es halt.
Wilder Kontrast, ja.
Es ist ein wilder Kontrast.
Definitiv, ich meine, in der Hook, wenn Said diese Hook bestreitet, also man hat ja durchaus schon mal ihn, ich sag mal, Richtung Gesang gehen sehen, aber so bisschen mäßig, ne, dass eine Melodie erkennbar war, das finde ich nochmal ein anderes Level auf jeden Fall, was er sich da auch zugetraut hat.
Ja,
spoilert aber jetzt vielleicht cool. auch nicht zu
so
viel, weil.
Es ist cool einfach ja, so. Ich voll. Mag Max. Said höre ich immer wieder gerne auch. So, ja.
Safe.
Cool. Ey, das war die große April-Folge. Sie kommt am 1. April raus.
Da kam sie raus, ja.
Kein Joke.
Oh, man. Nein, der war nicht nötig. Aber
der war nicht nötig, schneid mal nochmal über raus. Wir schneiden relativ wenig raus und das ist sehr, sehr, sehr wenig.
Ja, ja, vielleicht bleibt sogar auch das drin.
Ja.
Ey,
wir sind auch im April. Auch der Podcast ist authentisch.
Der Podcast ist authentisch, wir sind im April. Es war Folge
authentischer als
103.
Folge 103. Und wir sind raus, oder?
Ruf.
Ruf, Alter.
Hala.
Leute verstehen nicht.
Herr Sie Ruf. Werden. Hala. Das gibt's nicht zu verstehen, mein Mane.